Schüler von einem spirituellen Meister, der in seiner Ausbildung vollendet war, sein Meister fragt, was ist der bedeutendste Mantra, den du mir geben kannst? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Er ging dann nach weg und das erste, was er sah, waren Waschfrauen, die am Ganges Hare Krishna sein. Selbst die Waschfrauen kennen diesen Mantra. Dann ging er weiter und traf Fischer am Ganges. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Was? Auch die einfachen Fischer kennen das größte der Geheimnisse. Was ist das für ein Geheimnis? Was ist das für ein bedeutsames Mantra? Als letztes traf er Kinder. Und die spielten Ball und sangen dabei natürlich Hare Krishna. Er ging dann zu seinem spirituellen Meister zurück. Guruji, was für ein Mantra hast du mir gegeben, dass selbst die Kinder, die Gassenjungen und die Waschfrauen und die einfachen Fischer kennen. Das kann nichts Bedeutendes sein. So, der spirituelle Meister sagte nicht viel, sondern gab ihm ein wertvolles Juwel, ein eigroßes Juwel und sagte, bitte gehe mit diesem in die Welt und sehe, was für einen Preis du dafür kriegst. Am Preis, der dir angeboten wird, wirst du erkennen, wie sehr Leute dieses Juwel wertschätzen können, beziehungsweise missachten. Gut, er ging also und traf als erstes die Waschfrau. Hier habe ich ein wertvolles Juwel. Ihr könnt es haben. Ah, sagen die Waschfrauen, wozu? Wir haben schon genug Steine, mit denen wir unsere Wäsche schlagen können. Die hauen sie auf die Wäsche rauf. Wir könnten es vielleicht dazu gebrauchen. Ach, sagte der. Kommt nicht in Frage, es ist viel zu wertvoll. Ging weiter zu den Fischern. Hier habt ihr etwas ganz besonders Wertvolles. Schaut euch den Stein an. Also, was uns einfällt, mit dem zu tun ist, ihn als Netzbeschwerer zu benutzen. Ach, sagte der, ich würde das ist viel zu kostbar dazu. Oder auch die Kinder waren nicht in der Lage, den wirklichen Wert zu erkennen. Sie wollten den Stein benutzen zum Ballspielen. Ging deswegen zurück zu seinem spirituellen Meister und sagte, also, ich habe niemanden getroffen, der dieses Juwel wertschätzen kann. Siehst du? Ich wollte dir mit diesem Beispiel helfen, zu sehen, dass auch auf den ersten Blick, dass auch das Chanten des Hare Krishna Mantras auf den ersten Blick nicht als sehr wertvoll betrachtet wird. Gute Geschichte, nicht? Es gibt große selbstverwirklichte Seelen, die diese heiligen Namen Krishnas als den machtvollsten aller Mantren chanten, weil sie einen in Verbindung mit Gott bringen können und viel mehr als das noch. Seine ursprüngliche, der Mantra ist eine Art Lautschwingung, ein Führer, der einen von allen materiellen Einflüssen frei macht, also dass man seine eigene ewige Identität erkennt. Aber es ist schwierig. Mit Augen, die nur durch Muskeln schauen, durch Ohren, die nur durch Ohren hören, durch Ohren aus Fleisch und Blut, diese spirituelle Klangschwingung zu erkennen. Das soll die Geschichte zeigen. So, aber ihr seid schon mehr oder weniger in der Lage, es ein wenig zu schätzen und die meisten haben nicht gechannt. Wir wollen jetzt noch eine andere Melodie chanten. Martin kann insgesamt vier Melodien. Was ist denn zweite? Sehr gut, Dr. Martin. Die Feuerprobe hat sich bestanden. Ja. Martin spielt zum ersten Mal am Mobil an öffentlichen Altern. So, ich möchte heute höchst Angenehmes vortragen, und zwar dachte ich mir, weil wir einen so kleinen Schaf heute haben, eine kleine, sehr sympathische Schaf, dass ich heute etwas erzählen möchte, was, genau, dazu ich mir eigentlich immer nichts gemacht habe. Ich möchte etwas so, eine kleine Vorlesung halten, so wie wir sie in unserem Tempel in Heidelberg halten. Und hoffe so, euch allen eine kleine Tempelatmosphäre nach Wiesbaden zu bringen. Der Vortrag, den ich heute geben möchte, ist über ein sehr heikles Thema. Ein Thema, was voraussichtlich jeden, was voraussichtlich jeden, der sich mit spirituellem Leben schon befasst hat beschäftigt. Ein Thema, was manchmal sehr schwierig im eigenen Leben zu behandeln ist. Es geht nämlich um alles fallen lassen. Ich weiß, dass die Idee bei manchen von euch einen leicht irritierten Blick hervorruft. Trotzdem möchte ich es wagen, auf dieses delikate Thema heute einzugehen. Und schließlich dann bei einem sehr interessanten Konzept, was uns die vedische Philosophie gibt, anlangen, nämlich wie man sich in dieser Welt verhalten kann, ohne von dieser Welt zu bleiben, zu sein. Es geht also um Entsagung von materiellen Tätigkeiten. Jedoch, und das wird das Besondere sein in dieser vedischen Philosophie, es geht nicht, wie wir nachher sehen werden, dass man darum, dass man alle Tätigkeiten fallen lässt, sondern nur eine bestimmte Mentalität. Und um den Einstieg zu finden in dieses sicherlich sehr schwierige Thema, möchte ich euch von einem aristokratischen Brahmana erzählen, dem Avanti Brahmana. Avanti ist eine Stadt in Südindien, die viel mit Kultur verbunden ist. Und dieser aristokratische Brahmana, der dort lebte, war eigentlich das Musterbeispiel von jemandem, bei dem man es am wenigsten erwartet hätte, dass er zum spirituellen Leben fand. Hört nun seine Geschichte. Dieser Brahmana war ein ausgesprochener Geizhals. Er lebte so sparsam, obwohl er eigentlich viel Geld hatte oder viel Gold der Zeit, dass nicht einmal seine nächsten Verwandten genug zum Essen hatten. Ja, nicht einmal die Dinge, die man sich normalerweise im Leben leistete sich dieser Brahmana. Weshalb seine Diener, seine Frau, seine Söhne, seine Töchter, allesamt, also nicht, dass die Diener, er hatte zwei Diener und daneben seine Familie, ihm sehr missgünstig gesonnen war. Tatsächlich keiner in der Familie mochte diesen Geizhals gern. Nun, so begab es sich dann auch, dass sich eins entfernte Verwandte in das Haus dieses Brahmanas hineinschlichen und ihm einen Großteil des Reichtums wegnahmen. Der Rest wurde von Dieben weggenommen und sogar die Regierung hatte noch irgendetwas anzumelden, irgendwelche Besitzansprüche, sodass auch die Regierungsleute ihm alles wegnahmen. Nun, der Brahmana wurde deswegen so arm, dass er, wie sagt man, arm wie eine Kirchenmaus. Nun, seine Familienmitglieder nun waren ihm nicht sehr günstig gesonnen, denn wie wir schon sagten, war er sehr geizig und sehr unansprechbar gewesen. Und aufgrund dessen wurden seine Familienmitglieder sehr unausstehlig. Sie machten ihm das Leben schwer, wo sie es nur konnten. Bis eines Tages sie ihn ignorierten, woraufhin der Schmerz und die Klagen unseres aristokratischen Brahmanas kein Ende mehr fanden. Und so kam ein großer Geist der Entsagung in der Hin. Er dachte sich, wozu ist dieses materielle Leben gut? Ich werde diesem materiellen Leben entsagen. Und was genau er sagte, wollte ich euch hier im klassischen Originaltext vortragen, weil es so schön ist. Wenn man Geld verdient, Errungenschaften macht, seinen Reichtum vergrößert, ja, Ausgaben, Verlust, der Genuss des Reichtums. Bei all diesen Dingen erfährt ein Mensch große Arbeit, Furcht, Sorgen und Täuschung. Ja, ein Mensch, der gierig ist auf Reichtum, er wird angegriffen von schlechten Eigenschaften wie Diebstahl, Gewalttätigkeit, dem Aussprechen von Lügen, Täuschung, Lust, Zorn, Verwehrtheit, Stolz, Zank, Feindschaft, Ungläubigkeit, Neid. Er wird ein Glücksspieler und ein Berauscher, wenn er der Berauschung nachgeht. Ja, 15 unwünschenswerte Eigenschaften verunreinigen den Menschen, der gierig wird nach Reichtum. Obwohl diese Eigenschaften an und für sich unwünschenswert sind, werden sie doch als sehr wertvoll angesehen. Jemand, der deswegen den wirklichen Nutzen des Lebens erlangen will, sollte sich von dem unwünschenswerten materiellen Wohlstand oder Reichtum zurückziehen. So, unser Brahmana war also sehr losgelöst und er begab sich somit, nachdem er also nichts mehr hatte, was er in dieser Welt genießen konnte, in den Lebensstand der Entsagung. Er ließ alles fallen, das war nicht mehr viel, denn er hatte nicht mehr viel. Und zog als Bettelmönch durch die Gegend. Nun, als Bettelmönch erging es ihm sehr schön zum Anfang. Er war sehr friedvoll, wird beschrieben, und sehr still und ging einfach von Dorf zu Dorf. Er meditierte, diejenigen, die zu ihm kamen, informierte er über das Ziel des Lebens. Und das, was er brauchte, holte er sich entweder von der Straße, in Form von frischem Obst, oder er bettelte einfach an den Türen von Leuten. Das ist in Indien einfach, wenn man sich dem matten Leben abwendet, wird man nicht als Versager betrachtet, sondern als jemand, der die Ketten der matten Anhaftung gesprengt hat. Und somit wird man geachtet. So, unser Brahmana ging also im Lebensstand der Entsagung durch ganz Südindien. Dann jedoch schien auf einmal seine schlechte Zukunft oder sein Schicksal zurückzuschlagen. Er wurde nämlich von Raudis sehr roh behandelt. Es wird beschrieben, dass er äußerlich aussah wie ein schmutziger Bettler und dass ihn Leute deswegen öfters beleidigten. Sie nahmen ihm zum Beispiel den Wassertopf weg. In Indien hat so ein, im möglichen Lebensstand der Entsagung, so ein Kamandalu, ein Wassertopf, in dem man entweder Wasser trinkt oder bettelt. Sie nahmen den sie ihm den Wanderstab weg, den Stab des Asketen. Und eines Tages saß er am Flussufer und Ask wollte gerade sein Mahl beginnen, als plötzlich ein Raudi vor seinen Augen auf seine Speise urinierte. Zu der Zeit war Harald nicht da. Der urinierte auf die Mahlzeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Man ist so hungrig. Man hat vielleicht, und diese Mönche fasten manchmal für 3 Tage ohne Unterbrechung. Man ist wirklich, könnt ihr euch, war ich schon mal richtig hungrig? Ich glaube ja. Stell dich vor, ihr sitzt da und plötzlich geschieht das. Und diese Demütigung war noch nicht genug. Die Raudis spuckten ihm auf den frisch rasierten Kopf und hänselten ihn, nahmen ihm seine Kleidungsstücke weg und taten so, als wollten sie ihm geben. Und nahmen sie ihn dann im letzten Augenblick zurück. Nun, das ging ihm mehrere Male so. Wo auch immer er hinkam, wurde er bezeichnet als ein Dieb. Man sagte, ach, dieser greise Mann war vorher ein großer Geizhals. Er meint es überhaupt nicht ernst. Er ist ein Betrüger, ohne Gleichen, der sich nur äußerlich als ein Bettelmensch ausgibt. Er will nur betrügen, gibt ihm nichts. So, ich habe hier die spitzen Worte der Leute. Seht diesen machtvollen Weisen, sagt ihm. Er ist so fest wie die Himalaya-Berge. Dadurch, dass er sich das Schweigegelübde aufgenommen hat, um nach seinem Ziel mit großer Entschlossenheit zu streben, ist er wie eine Ente geworden, die mit großer Entschlossenheit ihrem Ziel nachgeht. Andere Personen, wie sagt man, ich weiß nicht in Deutsch, would pass for foul air, die also, wie sagt man das, die ließen Luft direkt in sein Gesicht und manchmal banden sie den Brahmana in Ketten und hielten ihn wie ein Lieblingstier. Nun, dieser arme Brahmana, im Deutschen würde man sagen, ein Mauerblümchen, ne, das sagt man bei Damen, ein Ungeschickler, wie sagt man, an dem alles schief geht.
Tollpatsch.
Nicht direkt Tollpatsch. Ein Unglücksrabe. Dieser arme Unglücksrabe sozusagen, in Deutsch. Reagierte auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Er war nämlich wirklich im Inneren losgelöst. Und Erfolg und Misserfolg, beziehungsweise Ehre und Schmach, waren ihm völlig gleichgültig. Ich möchte jetzt seine Verwirklichung vortragen und euch bitten, dem sehr aufmerksam zuzuhören, denn ihr alle wisst, wie es manchmal ist, wenn man sich dem spirituellen Leben zuwendet. Es kann sein, dass die nächsten Verwandten und Familienmitglieder denken, man unterliege einem Trugschluss, dass man sich jetzt so ernsthaft um Ziele bemüht, die zunächst einmal nicht in der Definition oder im Umkreis der materialistischen Gesellschaft liegen. Manchmal werden die, uns geht es auch so, wir werden manchmal schlichtweg als einfältige Menschen, die nicht ein anständiges Ziel im Leben vertreten, angesehen. Es kommt vor in der Presse, dass wir so gedacht werden. Und ich glaube, ihr alle habt schon mal die Erfahrung gemacht, beziehungsweise wüsstet, was geschehen würde, wenn ihr plötzlich auf eurer Arbeitsstelle sagt, also Fleisch essen ist gefährlich für die Gesundheit und Helmut Kohl ist in Meier, in die Illusion und das Leben ist eine Selbstverwirklichung, also bestimmt. Ihr würdet vielleicht nicht auf ein so gutes Echo stoßen und lasst es deswegen wohl weiß nicht schon. Nun, dem Brahmana, und hier wird es jetzt, wie gesagt, interessant für einen Menschen, der sich mit spirituellem Leben befasst, dem war dies im Grunde genommen gleichgültig. Er sagt, diese Menschen, die mich triezen, sind nicht die Ursache von meinem Glück und meinem Leid. Noch ist es mein eigener Körper, die Planeten, meine vergangenen Taten oder Zeit. Nein, es ist der Geist allein. Der Geist ist der Gedanken produziert. Der Glück und Leid verursacht und der meine Rotation im materiellen Leben zustande bringt. Es ist der machtvolle Geist, der die Funktion meines Denkens kontrolliert. Obwohl in dem materiellen Körper die Überseele oder der Gott gegenwärtig ist, bemüht sich diese Überseele nicht um materielle Ziele, denn sie ist verankert in transzendentaler Erleuchtung. Die Überseele ist mein Freund und sieht einfach nur aus der transzendentalen Position zu, was ich tue. Ich, die unbegrenzt kleine spirituelle Seele, jedoch haben diesen Geist umarmt. Der Geist, der ein Spiegel ist, welcher die materielle Welt widerspiegelt. Somit habe ich mich total damit beschäftigt, zu versuchen, die materielle Natur zu genießen. Das ist ein interessanter Punkt. Der Brahmana hatte mit anderen Worten seine spirituelle Identität verstanden. Für dieses Spiritual, in unserer eigentlichen spirituellen Natur erfahren wir nicht das Glück und das Leid dieses materiellen Daseins. Es ist eigentlich nur der Geist, der sich mit diesem Körper identifiziert und somit als ein Spiegel auftritt, in dem sich die materiellen Dinge, die manchmal angenehm erscheinen und ein anderes Mal unangenehm, widerspiegeln. Der Geist oder die Seele wiederum ist nicht beeinflusst und wird auch nicht geformt von diesen materiellen Dingen. Vor einiger Zeit hatten wir hier in Wiesbaden ein kleines Treffen und ich hatte, um diesen vielleicht sehr schwierigen Punkt zu illustrieren, ein Beispiel gegeben. Ein Beispiel, ich hatte den Geist verglichen mit einer Bahnhofshalle, in der verschiedene Menschen eingehen und ausgehen. Genauso gehen in unserem Geist verschiedene Gedanken ein und auch verschiedene Gedanken aus. Die Bahnhofshalle nun wird niemals von den Passagieren, oder hier ist nicht identisch mit den Passagieren, die ein- und ausgehen. Genauso sind auch wir nicht identisch mit unseren Gedanken. Ich glaube, jeder Einzelne von uns kann das nachvollziehen. Wenn wir uns einfach mal hinsetzen würden zu Hause und nachdenken oder einfach nur da sitzen, werden wir sehen, wie in dieser Zeit viele, viele unterschiedliche Gedanken in unseren Geist einmünden. Wir werden an Dinge denken, die wir vergessen haben. Heute zum Beispiel, zu Peter, einem guten Freund von mir aus Hamburg, unterwegs. Wir waren philosophisch und plötzlich wusste ich, ach, ich habe vergessen, Charlemagne anzunehmen. Da kam ein Gedanke hinein in den Kopf. Dieser Gedanke ging auch wieder raus, ob es halb so schlimm der blöde Charlemagne, der kann mich ja auch mal anrufen, habe ich dann gedacht. So in dieser Art und Weise sieht man, wie Gedanken ein- und ausgehen, ohne dass wir davon betroffen werden. Erst in dem Augenblick, wo wir uns mit diesen Gedanken identifizieren, erst in diesem Augenblick sind wir betroffen. Stellt euch bitte mal einen Menschen vor. Er lebt in einem wunderschönen, lichtdurchfluteten Apartment mit Ausblick auf die Riviera. Durch sein Wohnzimmer rauscht ein sorgsam angelegtes Bächlein. Architektonisch so macht er das lebhafteste Interesse eines jeden Besuchers erweckt, weil da verschiedene Fische drin sind. So, dieser Mann sitzt in dem Zimmer und in seinem Block ist das Wohnzimmer und weint bitterlich. Was ist die Ursache? Er riecht aus dem Mund und hat jemanden, der wichtig war und ein sehr äußerlicher Mensch war, verschreckt und weggejagt. Man könnte sagen, nun ja, das geht auch noch vorbei, man muss viel Müsli essen, dann riecht man frisch wie ein Engel aus dem Mund. Und man könnte sagen, es macht doch nichts, jemand, der so äußerlich ist und durch schlechten Mundgeruch abgeschreckt wird. Ich bin mir klar, ich habe ein äußerst banales Beispiel zu fassen und bitte macht mich nicht fest an der haarsträubenden Banalität dieses Beispiels. Ich möchte nur etwas sagen, was dem heutigen Menschen irgendwie auf den Zahn gefühlt ist. Es ist doch nun wirklich nicht so schlimm, du lebst doch hier in deinem Funkschlösschen. Dir geht es doch ganz gut, alles ist abbezahlt und morgen kommen Freunde, also mach dir doch keine Gedanken. Aber nein, er identifiziert sich mit diesem einen kleinen Gedanken und leidet zu. So, es ist der Geist allein, nicht die materiellen Dinge an und für sich, die verantwortlich sind für Leid und für Glück. Wir haben in unserem Rundschreiben, was wir an alle unsere Freunde vor ein paar Tagen rausgegeben haben, ein paar Wochen rausgegeben, haben die Geschichte von dem König erzählt, der in einem Palast lebte, umgeben von materiellen Reichtümern, dessen Leben an und für sich ganz erstrebenswert verlief, der aber mit großer Sehnsucht den Wandermönchen nachschaute, der beschwingt singend die Straße herunterlief. Ich würde mein ganzes Königreich geben, sagte dieser König, wenn ich so leben könnte wie der. Der Mönch hatte materiell gesehen nichts, vielleicht ein beschwerliches Leben, da er sich ständig auf Wanderschaft befand. Da er aber den Geist kontrolliert hatte, hat er alles erlangt. Weil der König jedoch auf der anderen Seite ein Opfer seiner Laune und seines Missmutes war, war inmitten größter materiellen Umstände ein Sacker. Das ist auch ein weiteres Wort im Englischen. Der Sacker heißt wie die Verlierer. Wenn man ein zivilisches Wort finden möchte. So, der Brahmana nun verstand, dass es der Geist allein ist, der für Glück und für Leid verantwortlich ist. Und er sagte weiter, ich bin gleich zu Ende mit meinen Zitaten, jeder, der den Geist unter Kontrolle bringen kann, kann der Meister aller Sinne werden. Wenn man diesen unersättlichen Feind, den Geist, jedoch nicht bezwingt, diesen Feind, dessen Dränge manchmal untolerierbar sind und der das Herz quält, so hat man nichts gewonnen. Dieser Geist wird manchmal völlig verwehrt und führt uns zu nutzlosen Zank mit Menschen, die wir im Grunde genommen gerne haben. Und aufgrund der Eingebungen des Geistes tut ein Mensch, der sich völlig unter dem Einfluss desselben befindet, zum Schluss kommt, dass manche Menschen unsere Freunde sind und andere unsere Feinde. So geht es dann also weiter und der Brahmana beschließt schließlich, und damit komme ich hier zum Ende, er beschließt schließlich, seinen Geist völlig zu kontrollieren und ihn zurückzuziehen aus der materiellen Welt, zurückzuführen zu ihm von den Eingebungen, ich bin geehrt, ich bin werde geschmäht, ich bin glücklich, ich leide, sondern er rät, seinen Geist einfach im Selbst zu verankern, in Selbstverwirklichung. Er sagt hier, das falsche Ego, die falsche Identifizierung mit dem Geist, lässt das illusionierende materielle Dasein entstehen. Und so erfährt man Glück und so erfährt man Leid. Die spirituelle Seele jedoch ist transzendental zur materiellen Natur. Sie wird niemals vom materiellen Glück und Leid berührt. Und sie wird an keinem Ort, unter keinen Umständen und durch keine Person von materiellem Glück und Leid beeinflusst. Eine Person, die dies versteht, hat nichts in der materiellen Schöpfung zu befürchten. Ich werde jetzt den unüberwindlichen Ozean der Unwissenheit überwinden, indem ich fest fixiert bin im Dienste der Lotusfüße Krishnas. Dies ist von vorangegangenen großen spirituellen Meistern als wichtig anerkannt worden, die in fester Hingabe an den Herrn, an Paramatma, der höchsten Persönlichkeit Gottes, fixiert waren. So, das ist also die Lektion, die uns hier der Brahmana aus Avanti mitteilt. Er empfiehlt uns, furchtlos zu werden im materiellen Dasein, indem wir unsere spirituelle Existenz verstehen. Ich möchte euch jetzt bitten, einer kleinen Geschichte zu folgen. Stellt euch bitte mal vor, ihr fahrt des Nachts von Wiesbaden in die, wie heißt das hier, in den Hunsrück hinein. Plötzlich so um 1 Uhr geht das Licht ab, geht die Lichtmaschine aus dem Wagen. Ach, verflucht. Ich muss doch nach Hause kommen, morgen muss ich halt wieder, muss ich früher aufstehen. Ja, eure ganze Aufmerksamkeit ist zuerst einmal fixiert auf die Maschine, der Wagen rollt aus, ihr bringt ihn noch gerade sicher am Straßenrand um und steigt aus. Ach, Kopfflex, sag ich euch, es ist zappenduster, ich kann nichts mehr erkennen. Und während ihr die Motorhaube lustlos aufmacht, in dem Wissen, dass ihr so und so keine Genies im Auto reparieren seid, nicht, sieht ihr plötzlich einen anderen Wagen auf der einsamen Landstraße heranfahren. Fährt ganz langsam an euch vorbei. Ihr habt keine Zeit, ihr denkt, der will helfen. Plötzlich beschleunigt der Fahrer und kommt 10 Minuten später zurück. Fährt wieder ganz langsam. Aber nicht so, als wollte er euch helfen, an euch vorbei. Als ihr dann auf der einsamen Landstraße in das Gesicht des Fahrers schaut, werden alle eure Albträume wahr. Diese Geschichte möchte ich hier wirklich enden und der freie Fantasie meiner Zuhörer rauslassen. Alle Fälle, lieber, kommt euch vor. So, dieses Phänomen Furcht liegt wiederum an der Identifizierung mit diesem materiellen Leben. Aus diesem Grund, jeder in der materiellen Welt hat Furcht. Es wurde vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht. Was fürchten Sie am meisten? Und in dieser Umfrage sagten die meisten Leute, ich habe am meisten Angst davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Das ist, wovor ich am meisten Angst habe. Etwas in der Öffentlichkeit sagen zu müssen. Doch, das ist nicht die Quelle der Furcht im Materialdasein. Wie wir im Schema Bhagavatam hören, das wird auch von modernen Psychologen bestätigt, hat das Lebewesen, was in der materiellen Welt verankert ist, Angst aufgrund des Todes. Für die Seele jedoch gibt es weder Geburt und Tod. Wenn, und da kommen wir wieder zu dieser falschen Identifizierung, wenn wir uns jedoch mit diesem physischen Körper identifizieren und damit wie hoffnungslos unter den Einfluss von Glück und Leid fallen, beginnt das Drama unseres materiellen Daseins. Wir können nicht loslassen, weil wir festkleben. Wir sind verhaftet. Wir haben Ziele, die wir nur in unserer materiellen Rolle identifizieren können und deswegen oder erreichen können. Und deswegen sind wir so schrecklich angehaftet. Nun, und hier muss ich jetzt ein bisschen ausholen und zur Spirituellenphilosophie kommen. Die Seele hat an und für sich nichts mit diesem sehr sorgsam gepolten materiellen Mechanismus zu tun. Ich muss sagen, ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen, um das zu illustrieren und um zu verhindern, zu persönlich zu werden. Ich habe jetzt zwei Wochen nur Müsli gegessen, weil ich im Augenblick auf eine Anyway, ich habe so ein bestimmtes, bestimmte Diät aus einem bestimmten Grund. Und heute und gestern nun wurde ich einfach auch, weil ich sehr viel mentale Energie im Augenblick verzehre, sehr hungrig. Und da sagt der Haraka Prabhu, das ist übrigens Haraka Prabhu aus Schweden, der Schiedsrichter von, der lange in Schweden ist und auch verheiratet ist mit einer Kindin, nicht? Haraka Prabhu hat heute Erbarmen gehabt und eine Mahlzeit gekocht. Und nach dieser Mahlzeit wurde ich fürchterlich müde und bin also nach Wiesbaden gekommen, fürchterlich müde. wann ist das erste Mal was Anständiges zu essen? War ich mal wirklich den ganzen angestauten Hunger zufriedengestellt? Und ich merkte, wie meine Gedanken aufgrund dieses dieser Müdigkeit abschweiften. Und sagte, ach, jetzt sehe ich noch so viele liebenswerte Persönlichkeiten, auf die man sich alle einstellen muss. Und der Geist war ein wenig miese und miesmutig. Ich konnte tatsächlich erkennen, wie mein körperlicher Zustand, nämlich, dass ich einfach mal eine volle Mahlzeit gegessen hatte nach 2 Wochen, wie mein körperlicher Zustand, der dadurch beeinflusst war, auf meine Gedanken begann zu beeinflussen. Und ich sagte mir, Halsashinanam, du bist hier im spirituellen Leben, das kann doch nicht angehen. Das reißt nicht mal zusammen. Und als ich diese fahlenden Worte meinem Geist gegenüber machte, ging es so, als gingen die Gedanken weg, die Raben, die man durch Klatschen vertreibt. Was da geschah, ist, ohne dass ich jetzt besonders stolz darauf bin, ich meine, das hätten wir alle auch geschafft, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber was da geschah, war, dass man einfach diese Gedanken einmal und ihre Ursprünge beobachtete. In dem Augenblick, wo man der passive Beobachter wurde, gelingt es einem, sich nicht mehr mit Glück und Leid zu identifizieren. Ich habe mich jetzt 5 Minuten hingelegt, und der Körper ist noch immer müde, der Geist ist in guter Gemeinschaft angeregt und hat ein lebhaftes Interesse entwickelt an dem Thema, was schon gar nicht mehr meinen Notizen entspricht. Und auf diese Weise geht das Leben in angenehmer Art und Weise in Thomas und dann in das Nanata-Zentrum weiter. Es ist also, man kann tatsächlich, und ich wollte jetzt nicht aus, ich wollte einfach mal hier ein Beispiel in den Raum setzen und euch bitten, dieses Beispiel zu studieren und vielleicht damit etwas selber anzufangen in eurem Leben. Der Avanti Brahmana konnte dieses Glück und das Leid, was sich in seinem äußeren Leben geschah, sehr leicht identifizieren, weil er tatsächlich losgelassen hatte. Er hatte sein falsches Ego losgelassen und so machte es ihm nichts aus, dass Leute auf seinen Kopf spuckten und auf seine Speise ululierten. Er sagte sich, das geschieht, schließlich war ich nicht, das ist mein Schicksal, ich war ein sehr unangenehmer Mensch in meinem Leben, bevor ich mich dem spirituellen zuwandte. Jetzt kommen noch ein paar Folgeerscheinungen auf meine materialistischen Tätigkeiten, aber diese Leute haben wenig damit zu tun, die denken sich nichts Tiefgehendes dabei, außer sich einen guten Scherz zu machen. Und auch ich kann ja existieren, ohne dass ich jetzt diese von Urin verunreinigten Nahrung zu mir nehme. Also, ich sollte mich mal nicht so identifizieren und denken, mir hat jemand auf den Kopf gespuckt, wie scheußlich. Ich werde einfach nicht davon lösen. Er konnte das machen. Zu dieser Haltung kann nicht jemand kommen, der sich den ganzen Tag schminkt oder der im Spiegel sieht, der betrachtet, der damit beschäftigt ist, nur die natürlichsten Speisen zu essen, dass er, also, wie soll ich mich ausdrücken, sehr gesund dasteht. Zu dieser Haltung kann nicht jemand kommen, der Erfolg erlangen möchte im materiellen Leben. Je mehr man sich diesen materiellen Zielen verschreibt und seine ewige Seele diesen Zielen widmet, desto angehafteter muss man werden, das heißt, desto empfindlicher ist man für Erfolg oder Misserfolg auf dieser Ebene. Deswegen sagen uns alle Schriften, raten uns Loslösung. Doch wenn ich das jetzt spreche, möchte ich zu einer sehr interessanten und sehr praktischen Form von Loslösung kommen, die in den vedischen Schriften erwähnt wird. Es gibt einen revolutionären Vers, Anashaktasya Vishaya Yatha Upanyam Yatha. Nirvana Krishna Samman De Yuktam Vaila Yamushyate. Es wird in diesem interessanten Text ein revolutionäres Verständnis von Loslösung gegeben. Ich weiß, so wie wir über Loslösung sprechen, gibt es zwei Reaktionen Zuhörer. Ich selber saß ja einmal in so einer ähnlichen Vorlesung wie die heutige und ich befand mich damals nicht ins Wörterleben. Und als ich den Devotee sprechen hörte über dieses uralte Prinzip der Losbildung, dachte ich, ja, schön wäre es, wenn man all das fallen lassen kann. Aber kann man das? Ich bin sehr angehaftet an meine. Wenn ich heutzutage sehr beschämt, wenn ich meine materielle Anhaftung von damals alle konstatiere. Es reicht, glaube ich, aus, zu sagen, an die materiellen Folgen. Nur die dynamischen Menschen, der also glaubt, durch materielle Tätigkeiten glücklich werden zu können. Hierfür möchte ich in diesem Kreis nicht sagen, weil ich nicht sonst. Ja, ich kann es auch anders sagen, aber ich will da jetzt gar nicht so einen großen Slogan nutzen, wenn euch zu verunreinigen mit meinen materiellen Zielen von damals. So, ja, es wäre schön, weil es ist eine große Anstrengung, die zu erlangen und sehr viel Mühe begleitet mich auf dem Weg, aber kann ich das? Und ich muss sagen, dass ich damals durch das Verständnis von dieser Loslösung, über das ich im zweiten Teil meiner Vorlesung sprechen möchte, sehr erleuchtet und beruhigt wurde. In diesem Vers heißt es nämlich, dass man einer bestimmten Mentalität entsagen sollte. Die Mentalität, in diesem materiellen Leben für sich selber zu genießen. In diesem Vers heißt es nicht, dass man grundsätzlich allen Dingen entsagen sollte. In dem Vers heißt es, dass es bestimmte Dinge gibt, wenn wir sie verstehen in ihrer Beziehung zu Krishna, so können uns diese Dinge helfen, im spirituellen Leben voranzukommen. Und das heißt sogar, dass jemand, der Dinge entsagt oder sich von Dingen trennt, die ihm helfen können bei der Entwicklung seines spirituellen Lebens, in seiner Vairagya oder Loslösung Phalgu ist. Phalgu heißt small, er ist sehr, sehr klein. Seine Loslösung oder seine Entsagung ist sehr unbedeutend. Was in diesem Verständnis von Loslösung uns erklärt wird, ist, dass man selbst materielle Dinge, wenn sie eine Beziehung haben zu Krishna, in Krishnas Dienst stellen kann und damit frei wird von der Vorstellung, durch materielle Ziele glücklich zu werden. Ein praktisches Beispiel. Wir haben in unserem Tempel ein ausgesprochenes Genie, ein Wunderkind, möchte man sagen. Mit 9 Jahren wurde er im deutschen Fernsehen vorgestellt. Er war der größte, als das die Neuentdeckung am Piano. Sagt man Klavier oder sagt man Piano? Sagt man beide? Ja? Das ist Mundtemperatur. Dann taucht es wieder. Ja, da hat sofort geknickt auf das Wort Klavier. So, he's a genius. Er ist also wirklich ein Genie hoch 10. Und als er ankam, er wollte einmal eine große materielle Karriere werden machen. Hat auch das Zeug dazu, wenn man ihn sieht, wie er übt noch immer auf dem Piano, wie er mit geschlossenen Augen alle Leute da spielt. Es ist so, als würden blaue Perlen plötzlich aus einem Bereich, den man nicht sieht, auf den Zuhörer träufeln und ihn mit der manchmal auch mit der schweren Taste drücken. So geht es den musikalischen Zuhörern. Er hat mich gefragt, sag mal, das ist doch nur ein materielles Talent. Und ich habe so oft erfahren, wie mir dieses materielle Talent Schwierigkeiten macht. Ich wollte der Beste sein und manchmal habe ich mir gewünscht, auch wenn doch nur meine Hände mal brechen würden, dann würde ich nicht mehr diesen fürchterlichen Druck, der Beste sein zu wollen und mich bewähren zu müssen in dem Reiche der wohltemperierten Klaviere. Dann hätte ich das alles hinter mir. Und was meinst du jetzt? Soll ich das? Kannst du gar vergessen mit meinem Piano? Also Klavierkünsten. Und die Antwort ist jetzt nicht meine Antwort, sondern die Antwort, die aus den, fast ehrlich gesagt, die seit ewigen Zeiten diese spirituelle Kultur, dieses vedische Wissen geben würde, ist: Nein, wenn du es in den Dienst Krishnas stellen kannst. Und jetzt haben wir vor, nach ein paar Jahren eine Piano-Ouvertüre zu machen, eine Illustration der Bhagavad Gita, wo also all die Themen, die in der Gita aufgenommen werden, musikalisch umgesetzt werden. Das geht nämlich sehr schön. Und einen Opus zu schaffen, dass die Welt auf den anderen geht, bevor sie sich selber aus den anderen geht. Yes. Denn so können viele, viele Leute zum spirituellen Leben kommen, die auf eine andere Weise keinen Zugang dazu haben. Er spielt also nicht mehr für sich selber Klavier, wenn er auf diese Stufe kommt, sondern macht es für Krishna und ist somit auch nicht dem Erfolg und dem Misserfolg mehr ausgesetzt in seiner Bemühung. Weil er nicht mehr identifiziert ist als der Piano-Künstler, der Star oder möchte der Star, sondern sich sieht als ein ewiger Diener Krishna, der die Eigenschaften, die er hat, keine kleine Fähigkeit, ganz und gar nicht dieses Wissen stellen. So Dinge, die eine Beziehung zum Selbstverwirklichung haben, kann man einsetzen. Und so ist das wahre, revolutionäre Verständnis von einem Transzendentalisten in dieser materiellen Welt jemand, der Dinge, auch materielle Dinge, in Krishnas Dienst stellt, sie aber nicht zur eigenen Sinnbefriedigung benutzt. Manchmal fragen uns die Leute: Du hast eine Uhr, wie kannst du ein echter Transzendentalist sein? Du hast ein Auto, wie kannst du ein echter Transzendentalist sein? Du solltest barfuß durch die Gegend gehen oder bestenfalls auf einem Maultier reiten. Doch diese Menschen, die Kritik dieser Menschen trifft nicht wirklich, weil sie nicht wirklich zutrifft. Ein Mensch macht äußerlich allen materiellen Dingen Sagen, so will der Avanti Brahmana, aber gestört sein, wenn er mit Glück und Leid seines Geistes in Kontakt tritt. Ein Mensch macht aber mit vielen sogenannten materiellen Dingen zu tun haben, aber weil er nicht identifiziert ist mit dem materiellen Dasein, wird er von diesen Dingen nicht gestört. Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister, sprach einmal über einen reinen Gottgeweihten. Er hat gesagt, ein reiner Gottgeweihter könnte den Körper einer wunderschönen, nackten Frau berühren und nicht an die Tier bleiben. Weil hier sieht man es, er hält sich nicht für den Körper, nur hält er sich für die andere Persönlichkeit, für ihren physischen Körper, sondern sieht sich und auch die andere Persönlichkeit als reine spirituelle Seele, wie wir dienen Gottes in diesem materiellen Körper. So ist es dann auch unser Wunsch, dieses wunderbare Verständnis von spirituellem Leben unter die Menschen zu bringen. Es ist ein sehr praktisches Verständnis. Ein Verständnis, wo man seine Fähigkeiten und seine Neigung wohl benutzen kann, jedoch im Dienst und im Vorgang dieses Dienst zu Gott, Bhakti Yoga, im Vorgang, oder bei diesem Vorgang, seine Anhaftung an Glück und Leid verliert und damit auch seine Verbundbarkeit im materiellen Dasein. Es heißt in der Gita, das ist der Weg des spirituellen Lebens. Wenn man es erreicht hat, ist man selbst zur Zeit des Todes, wenn der Körper also schlimmste Protestrufe macht. Also wenn man selbst zur Zeit des Todes nicht verliert und geht sofort in die spirituelle Welt ein. Wir zum Beispiel in Heidelberg sind gerade dabei, mit diesem Prinzip zu arbeiten. Unser Tempel wird so voll und wir wissen auch, dass sich nicht alle Gäste wohlfühlen in dem Tempel, der so mitten in der Stadt liegt, vis-à-vis von einem Billard-Restaurant. Und so möchten wir versuchen, eine Farm im Umkreis von Heidelberg zu gewinnen. Das ist spät, wir spielen mit dem Billard-Salon darum, zu bekommen. Und weil diese Fahrt, diese Fahrt wird ungefähr kosten 60.000 Mark, nehme ich an, wenn es 10 Hektar oder 15 Hektar werden sollen, wo man auch was anbauen könnte. 60.000 Mark, ein Vermögen, oder? Wird euch auch schwindelig, wenn ich das, also wenn ich schon 6.000 Mark höre, dann hört bei mir das auch zu rechnen. 600 Mark kann ich auch schon nicht mehr verstehen, weil mein Verständnis mit Mathe und Werten kommt aus einer Zeit, die jetzt 90 Jahre zurückliegt. Also für mich macht also wirklich 60.000 Mark und 6 Millionen Mark keinen Unterschied aus, weil ich dazu keine rechnerische Beziehung finden kann, keine realistische Beziehung, weil es ist unerreichbar. Nun, während wir so am Denken sind, finde ich, sind wir uns im Überlegen. Wir möchten Krishna auf diese Weise zufriedenstellen und mal sehen, ob Krishna da das bereitstellt. Wir selber haben nicht mal 6.000 Mark, 600 Mark haben wir. Und ich sehe, man erfährt, man darf nicht angehaftet sein, an dieses Konzept einfahren zu haben. Wenn man es aber tut, in einem Verständnis, wo man Krishna damit dienen will, da erfahrt man, wie Krishna diese Dinge möglich machen kann. Leute kommen plötzlich und sagen, wir möchten uns beteiligen, wir haben gehört, ihr habt gefahren. Und so auf diese Art und Weise, völlig unangehaftet, ohne sich für den Besitzer von irgendwas zu halten in dieser materiellen Welt, kann man sich auf dieses Abenteuer einlassen und vielleicht wird es ja was. Wenn es nichts wird, macht es ja nichts. Und ist nur Durchgangsreisen in diese Welt. Wenn uns Krishna 6 Millionen starke Farben gibt, aber nur dann, wenn es sich einsetzen lässt, die Krishna-Bewusstsein einfach nicht zu praktizieren. Also ich wollte damit abschließen, indem ich mal sowas mich hier einfach meine Zuhörer verwirre. Ich habe das leider so ein bisschen an mir, indem ich so über sowas ganz Banales und Originäres spreche, wie Geld. Ja, diese Dinge, diese materiellen Dinge, wenn sie sich in eine Beziehung zu Krishna setzen lassen und somit im spirituellen Leben verwandt werden, und so wie wir unsere Zähne verwenden täglich, die auch materiell sind, um die Speise zu kauen, wird man durch diese Geisteshaltung, durch diese losgelöste Mentalität nicht in Verwirrung gebracht und kann somit auch materielle Dinge und materielle Fähigkeiten transformieren. Das ist die Kunst des Handelns, das heißt die Kunst des Yogas. Selbst anscheinend materielle Dinge in Krishnas Dinge zu stellen. Aber da muss man sehr, sehr, sehr gewandert sein, wenn man, so wie man sich anhaftet und sich für den Besitzer hält, wird man plötzlich in die Gegebenheiten verstricken, die den materiellen Menschen sehr viel Schwierigkeiten haben. So, Hare Krishna. Ist klar, dass das ein Thema ist, was mir interessant ist. Also interessant deswegen, weil es ein etwas schwieriges Thema ist, jetzt in der Praxis damit umzugehen. Und ich hoffe, dass der eine oder die andere eine Inspiration daraus hat schöpfen können und ein erweitertes Verständnis hat von Loslösung. Loslösung jedoch ist sehr, sehr wichtig, denn sonst wird das, kann das materielle Leben sehr, sehr leidvoll sein. Ein vollkommenes Beispiel für Loslösung haben wir den klassischen Beispiel von dem Avanti-Brahma, was mich persönlich sehr inspiriert hat. Gut, die vierte Frage.
Eine Frage. Und zwar, weil ich gerade auch mit der Literatur beschäftigt bin, die ist auch ein bisschen schon dreht, also gerade so loslösen und halt irgendwo alles als Außenstehender zu betrachten. Nur ein Unterschied, das frage ich jetzt nicht, was ich das jetzt sagen würde.
Ja.
Dieser Mensch macht es, aber ohne Krishna nun dafür also hinzustellen, sondern er sagt einfach, er hat erkannt, dass Denken und alles materielle gebunden sein, im Grunde genommen einen nur reinzieht in dieses ganze Rad Angst, Furcht, Verzweiflung
und so weiter, ja.
Und er sagt, es ist wichtig, dass du dich von allem löst. Das ist alles, muss jetzt aber halt nur um dann, ich weiß nicht, was dann kommt, ich stelle nur Fragen raum.
Ja.
Er sagt nur, betrachte das. Und was ist das dann für dich zum Beispiel? Was mhm. Er sagt nicht, dass man sich dafür eine Autorität suchen soll, irgendwas, die einem was dafür gibt, oder was.
Ich verstehe, was du sagst. Ja, ja. Mhm. Das, wozu Krishna? Nicht?
Ja, das ist, ich meine,
ja.
Das.
Ja, ja. Ja, das ist die Frage, die aufgehoben, die sehr leicht auftauchen kann. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das angeschnitten hast. Kann man nicht einfach, ich möchte die Frage anders stellen, aber ich hoffe damit die kleinere Frage zu stellen. Kann man nicht einfach so den Zustand der Losgelöstheit von der materiellen Welt erlangen und damit nicht mehr berührt werden? Die Sache ist so, das kann man für einige Zeit tun, aber nicht für immer. Denn die Seele ist von Natur aus aktiv. Es ist die Seele, die diesen Körper in Aktion, in Aktivität versetzt. Und es ist auch die Seele, die die Gedanken, die der Motor für die Gedanken ist. Wenn die Seele dieser Körper verlässt, hören die Tätigkeiten des Körpers plötzlich auf. Jemand nach dem vollen Lauf sein, um eine Weltmeisterschaft zu erringen, wenn die Seele den Körper verlässt, flutsch, fällt er auf, bricht er auf der Weg zu wollen, Medaille zu sammeln. Keine Aktivität mehr, der Atem in den Hunger, könnte ein Wattebausch nehmen und vor seine Nase halten. Da ist keinerlei Aktivität mehr. So, und die Seele ist das aktive Prinzip in diesem Körper und für die Seele sich zurückzuziehen ist ein, oder unaktiv zu werden, ist ein künstlicher Zustand. Diejenigen von uns, die mal mit Kindern gearbeitet haben, also Daniela weiß, dass Daniela war lange Zeit in einer Kinderarztpraxis. Wenn Kinder so aktiv sind, wenn man die einfach in die Ecke stellt, das ist für Kinder schrecklich, das bewegt auch nicht lange, oder? Meistens brechen sie dann noch mehr raus und sie werden noch unausstehlicher. So, das ist natürlich jetzt nicht das beste Beispiel für die Seele, aber es gibt ein Beispiel dafür, wie, wenn man jemanden, der aktiv ist, selbstständig zurückzieht, wieder plötzlich herausbricht. Wir haben es oft gesehen, also ein Freund von mir hat es erfahren, der war hat eine Reise durch buddhistische Klöster gemacht und kam dann zu einem Kloster in Japan, wo die Mönche für 2 Wochen ein Schweigegelübde auf sich nahmen, karge Speisen nur zu sich nahmen, wenig schliefen und meistens rumchanteten. So, nach 2 Wochen dann öffneten sich die Toren und der Reiswein schwappte durch das Kloster, die Damen vom horizontalen Gewerbe gingen mit Schritten, die einer angreifenden Elefantenkugelchen durch das Kloster. Und auf diese Art und Weise wurde also